Ich lese den heutigen Predigttext aus der Lutherbibel von 2017. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Amen.
Ich bete. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, dass wir es hören, darin lesen, studieren können, aufmerken, dass es unser Denken anregt, aber mehr noch, dass du selbst darin zu Wort kommst, ganz aktuell, dass du zu uns reden willst. Und darum bitten wir dich, dass das geschieht auch heute und dass du uns hilfst, recht zu hören, jeder so, wie es für ihn gerade recht und zur Zeit ist. So segne unser Hören und wir bitten dich, rede du. Amen. Liebe Gemeinde, unser Glaube drängt darauf, dass er vergewissert wird. Wir möchten bestätigt finden, dass wir an den richtigen Gott glauben, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt haben. Wir möchten Gewissheit, dass wir zu Gott gehören. Und mehr noch ist da auch die Sehnsucht danach, Gott näher zu kommen. Mehr von ihm zu erfahren, ihn noch deutlicher zu spüren und unmissverständlicher zu hören, ja, ihn zu sehen. So ging es damals schon Mose. Erstaunlich könnte man denken, denn er war Gott doch so nahe gekommen wie niemand je zuvor und auch kaum jemand nach ihm. Er konnte, so heißt es einige Verse zuvor, er konnte mit ihm sprechen wie mit einem Freund. Und am Ende nun, da hat er mit ihm ein längeres Gespräch geführt und am Ende dieses Gesprächs unser Predigttext, der Abschluss sozusagen dieser Gesprächsreihe. Er hatte bis dahin Gott schon einiges abgerungen, dass Gott mit ihnen geht, wenn sie denn bald wieder aufbrechen vom Sinai und weiterziehen Richtung gelobtes Land. Und dass Gott ihm deutlicher mitteilt, was denn eigentlich seine Vorstellungen sind für sein Volk und damit eben auch für ihn, für Mose. Den Weg, den wollte er gerne möglichst präzise, früh genug, möglichst jetzt eben schon wissen und kennen. Und Gott sagte sein Ja und Amen zu all diesen Wünschen und Bitten. Doch nun zum Schluss, da kommt er mit noch einer weiteren Bitte um die Ecke. Und die scheint, zumindest mir, scheint es so einer ganz persönlichen Art und Weise zu sein. Hatte er vorher um das Wohl des Volks mit Gott gerungen, sich dafür eingesetzt, dass Gott sich vor den Völkern zu diesem seinem Volk stellt und damit die besondere Rolle in der Völkergemeinschaft für dieses Volk auch deutlich werden lässt, dass er dem Volk auch den Weg zeigt, damit das Volk sicher da ankommt, wo es hin soll, so ist diese letzte Bitte sein persönlicher Benefit für all das, was er für das Volk tut. Ein bisschen was muss doch auch für ihn herumspringen, so möchte ich einmal salopp sagen. Und so bittet Mose darum, dass Gott eben nicht nur mit ihm redet, er ihn also hören kann, sondern dass er ihn auch sehen kann. In seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen vollen Größe, in seiner Schönheit, in seiner Fülle, die er ist und mitbringt. Das wäre, so dachte Mose wohl, das wäre der letzte Beweis. Dann könnte er ganz sicher sein, dass Gott sie leitet und begleitet und zum Ziel führt. Und zugleich wäre seine Sehnsucht gestillt, ihm ganz, ganz nah zu sein, auf Tuchfühlung sozusagen. Mose möchte Gottes Angesicht sehen. Nicht nur von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden, sondern ihm auch in die Augen schauen können. Denn wem man in die Augen schauen kann, dessen Liebe und Zuwendung kann man sich sicher sein. So sicher, wie es nur irgend möglich ist. Denn die Augen, sie gelten ja als Spiegel der Seele. Schon damals. Wem man so ins Auge schaut, in die Augen sieht, der kann einen nicht betrügen. Man kann ihn geradezu mit dem eigenen Blick fesseln, sodass der andere ihn nicht mehr senken kann und schon gar nicht das Angesicht abwenden, wegwenden, womöglich gar im Zorn. Mose wünscht sich nichts mehr, als dass er in die liebenden Augen Gottes sehen kann und sich damit Gottes zugleich ganz sicher ist. Denn wenn Gott sein Angesicht abwendet, dann geschieht das in Zorn. Das kennen wir von unserem menschlichen Beisammensein genauso. Und dann bedeutet das, wenn Gott sich abwendet mit seinem Angesicht, dass dann der Segen nicht mehr auf dem Volk liegt. Dann wird es dunkel und kalt in ihrem Leben. Und es wird schwierig. Der Weg ist nicht mehr zu entdecken, nicht mehr zu sehen. Und Erfolg wird zu einem Fremdwort. Ja, das Leben droht insgesamt zu scheitern. Wenn er Gott in die Augen schauen könnte, dann wäre das wohl ein für alle Mal ausgeschlossen. So deute ich sein Ansinnen und ich kann es ihm gut nachempfinden. Denn ich wünsche mir das auch, hier und da, eben sich Gottes und seiner Liebe sicher sein zu können. Gott hatte Moses bis dahin alle Wünsche erfüllt, alle seine Bitten erhört. Doch nun kommt ein klares und deutliches, eindeutiges Nein. Ein Nein, das allerdings eingepackt ist in ganz viele Liebeserweise Gottes für Mose. Gott will ihm seine Güte in seiner ganzen Fülle zeigen. Es gibt Ausleger, die schlagen vor, hier den Begriff Güte mit Liebreiz zu ersetzen. Gott will Mose seinen ganzen Liebreiz, seine liebevolle, tiefe, zärtliche Zuneigung spüren lassen. Und ein weiterer Name wird Mose mitgeteilt, wie schon am brennenden Dornbusch kein Rufname. Kein Spitzname, so im Sinne von, meine Freunde dürfen mich Joe nennen. Und schon gar kein Kosename. Doch wer den Namen Gottes kennt, der kann ihn anrufen. Der kann jederzeit mit ihm in Kontakt treten. Bei Tag und bei Nacht. Ein ungeheurer Vertrauensbeweis. Er hat gewissermaßen Gottes Geheimnummer. und kann ihn immer anrufen. Und zugleich erklärt dieser Name, und das macht seinen besonderen Reiz eben auch aus, warum Mose Gott eben nicht in die Augen schauen, ihn nicht in seiner Herrlichkeit sehen darf. Weil Gott frei bleiben muss darin, wem er gnädig ist und wessen er sich erbarmt. Er will und muss seine Freiheit bewahren, denn sonst wäre er nicht Gott. Und dann würde er Mose nichts nützen können, ihm nicht alle seine Güte und Gnade zuwenden können. Und dann würde er auch das Volk nicht in das verheißene Land führen können, denn er wäre ja verfügbar und damit entmachtet. Doch wir reden eben von einer unmöglichen Möglichkeit, weil Gott sich selbst treu bleibt. Und so erklärt er Mose, und auch das er liebeserweis, dass es auch zu seinem Schutz geschieht, dass er ihm diesen Wunsch verwehrt. Denn es würde ihn umbringen. Gott ist für uns Menschen nicht fassbar. Die Kavod Gottes, Kavod ist das hebräische Wort, das Luther und die meisten anderen Übersetzer im Deutschen mit Herrlichkeit wiedergeben. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes, die urtümlichste Bedeutung ist Gewicht oder als Adjektiv schwer. Also seine Gewichtigkeit, seine Herrlichkeit, sie würde, wenn sie in unser Universum in ihrer Gänze hineinkäme, sie würde es sprengen. Wie viel mehr gilt das für den einzelnen Menschen? Wir sagen ja manchmal, mir platzt der Schädel, wenn uns eine Problematik zu schwierig wird, eine mathematische Aufgabe beispielsweise. Oder wenn uns jemand mit einer Fülle von Informationen überschüttet und wir gar nicht mehr mitkommen. Mir platzt der Schädel. Es geht über mein Fassungsvermögen. Wie viel mehr gelte das für Gott und seiner Herrlichkeit, würden wir ihn in ihr sehen können. Die Grenzen von Zeit und Raum kann die Größe und Fülle Gottes nicht fassen. Nicht in der Quantität und schon gar nicht in der Qualität. Und deshalb entzieht sich Gott allen menschlichen Versuchen, ihn im Letzten fassen und verstehen zu wollen. Wir können Gott nicht beherrschen. Und auch nicht mit unseren Blicken oder unserer Liebe fesseln. Er ist immer noch anders. Auch in seiner Liebe zu uns. Wir werden sie in diesem Leben nie ausschöpfen können, nicht in Gänze in unserem Herzen erfassen und sie gewissermaßen für uns aufheben können, weil sie immer noch größer ist, immer wieder neu ist, immer wieder überraschend ist. Das musste Mose damals lernen. Und auch wir müssen das lernen. Und annehmen, akzeptieren. Und darin, und das gehört dann auch wieder dazu, ein großes Geschenk entdecken. Weil es uns doch Raum lässt, ihn zu suchen und ihn zu finden. Ihm zu vertrauen und dieses Vertrauen immer wieder aufs Neue einzuüben. Und Gott schenkte Mose damals noch mehr, wir sind noch nicht am Ende. Er ließ ihn auf einem Fels stehen. Denkt mal an das Wort Fels oder Stein, wie oft das in der Bibel vorkommt und wie oft das ein Symbol ist dafür, dass jemand auf dem Fundament Gottes stehen kann, fest gegründet ist in seinem Leben, einen festen Stand hat. Und er ließ ihn in eine Felskluft treten und sie hielt seine schützende Hand über ihn. Das ist in unserer Sprache bis heute eine stehende Redewendung geworden. Seine schützende Hand über jemand halten. Gott hält seine schützende Hand über Mose. Und ich sage einfach mal, und über alle die, die ihm vertrauen. Und wer aufgeregt ist, der kann eine Hand auf der Schulter oder auf dem Arm zur Ruhe bringen. Und vor allem, als letztes, das der letzte große Liebeserweis Gottes für Mose. Und damit bin ich beim Thema meiner Predigt. Gott lässt Mose ihm hinten nachsehen. Der erste Pastor meiner letzten Gemeinde in Herford, Eduard Schewe, hat seine leider unvollendet gebliebene Autobiografie mit eben diesem Titel versehen, dem Herrn hinten nachsehen. Schewe war eine prägende Gestalt der zweiten Generation des deutschen Baptismus. Schon in Herford, Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, hatte er das Amt der Diakonisse in der Gemeinde eingeführt. Allerdings anders, als es traditionell in den großen evangelischen Diakonissenanstalten ausgeprägt war. Seine Frau als erste Diakonisse im Baptismus bekam Aufgaben der Gemeindeleitung und Seelsorge aufgetragen. Das war damals im 19. Jahrhundert geradezu revolutionär, dass Frauen eine solche Bedeutung, eine solche wichtige Aufgabe zugewiesen bekamen. Später gründete er dann in Berlin das Diakonissenmutterhaus Bethel. Das war dann eher wieder traditionell aufgestellt, wie wir das von Kaiserswerth beispielsweise kennen. Und er begründete die Kamerun-Mission des deutschen Baptismus. Ein enormes Schaffenspensum, was dieser Mann geleistet hat. Er war ein Macher durch und durch. Doch in seinen Erinnerungen beschreibt er, dass er als Kind äußerst kränklich war und schwach. Ja, dass sein Vater nach seiner Geburt, nachdem er ihn auf dem Arm gehabt hat, in den Keller gegangen sei, um dort zu beten, dass der Herr dieses Kind doch möglichst bald heimholen möge. So schwächlich wirkte dieser Säugling auf seinen Vater. Und so war er sich immer bewusst, dass er nur das tat, was Gott ihm ermöglicht hatte. Dass er also gewissermaßen schon vorbereitet hatte und er nur noch sozusagen den Schalter umlegen brauchte. Er entdeckte in seinem Leben eben immer wieder die Spuren Gottes. Er sah eben dem Herrn hinten nach. Er war seinem Herrn Jesus Christus nachgefolgt. Und hier verbinden sich alttestamentliches und neutestamentliches Motiv. Wir wünschten uns oft, unsere Sache mit Gott und unserem Weg als Gotteskinder total sicher zu sein. Also ich wünschte mir das jedenfalls und du vielleicht auch. Und ich habe Sehnsucht danach, Gott näher zu kommen, seine Liebe noch klarer und deutlicher zu spüren. Doch Gott verweist uns darauf, dass wir seine Spuren in unserem Leben entdecken sollen. Denn wie oft fühlen wir uns gar nicht Gott so nahe? Wie oft fragen wir uns, ob das, was wir gerade tun, überhaupt das Richtige ist? Oder vielleicht kommt uns das, was wir tun, gar nicht in den Sinn, dass das irgendwas mit Gottes Sache zu tun hätte, weil uns das so normal und menschlich vorkommt, so selbstverständlich. Oder wir sind in arger Not. Gott scheint sich von uns abgewandt zu haben. Wir sind verzweifelt und beginnen vielleicht auch an ihm oder zumindest doch an unserem eigenen Glauben zu zweifeln. Doch später dann, in der Rückschau, da entdecken wir, wie Gott da seinen Segen gegeben hat. Wie er darin gewirkt hat, was wir uns aus unserer Sicht gefühlt zurechtgestümpert haben. Und wie er gerade in der dunkelsten Zeit uns gehalten und getragen hat, uns seinen Engel zur Seite gestellt hat. Diese Rückschau ist immer zugleich auch ein Blick nach vorne. Denn dem Herrn hinten nachsehen, seine Spuren in unserem Leben entdecken, heißt zugleich den Blick wieder frei bekommen für die Zukunft. Und den Weg, den wir in diese Zukunft gehen können sollen. Eben ihm hinten nach. Wer Jesus Christus nachfolgt, der kommt doch immer aus dieser Erfahrung, dass er uns seine Liebe gezeigt hat, dass er uns zurechtgebracht hat, dass er uns vergeben hat, dass er uns Heilung geschenkt hat, dass er uns seine Brüder und Schwestern nennt. Und so können wir dann eben nach vorne schauen, seine Hinweise entdecken, was dran ist, wie es weitergeht, können in seinen Fußspuren zu laufen versuchen, die uns zugegeben natürlich viel zu groß sind, aber uns doch eine Richtung weisen, uns neues Land entdecken lassen. Wir dürfen Gott hinten nachsehen und Jesus Christus nachfolgen. Dazu sind wir eingeladen. Gott will uns viel Gutes, Leben in Fülle schenken. Denn, wie es in dem Lied heißt, das wir gleich singen werden, wo ich auch stehe, du warst schon da.